Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Wir müssen uns heute Abend zur Abwechslung einmal wieder um den Diesel kümmern. Das ist, und das sei ausdrücklich heute vorweg gesagt, nur ein Verdacht. Aber wenn wir dem Verdacht und der Berichterstattung folgen, hat Daimler ein Problem, und zwar ein gewaltiges Problem. Die Experten des Kraftfahrtbundesamtes haben möglicherweise herausgefunden, dass Daimler zwar einige Dinge korrigiert hat, aber das eben genau nicht offengelegt hat. Und wenn dieser Verdacht denn stimmen sollte, dann hat Daimler wirklich ein Problem. Wir werden Sie zu Beginn der Sendung darüber informieren. Und wir haben das Folgende. Die Verfassungsschützer sehen weiter eine Bedrohung durch den IS. Dann gibt es die organisierte Unverantwortung bei der Bundeswehr, vor allen Dingen, was das Geldausgeben betrifft. Die Finnen wählen, wir haben es in den Nachrichten gehört, die iranische Regierung kämpft gegen die Flut und die anschließenden Schuldzuweisungen. Und der Internationale Währungsfonds und die Weltbank fordern einen härteren Kampf gegen die Korruption auf der einen Seite und sie wehren sich gegen politische Einflussnahme bei der Geldpolitik. Wir beginnen in Stuttgart. Dort dürften einige unruhige Tage haben, denn wenn stimmt, was da im Raum steht, dann wird das für Daimler alles andere als gut. Thomas Wagner mit den Einzelheiten.
Professor Ferdinand Dudenhöfer, Automobilexperte an der Universität Duisburg-Essen, nimmt die neuesten Meldungen über den Autokonzern Daimler sehr ernst.
Die Integrität von Daimler als derjenige, der das Premium-Segment geprägt hat und mitprägt, ist natürlich durch diesen Vorwurf, wenn er sich wirklich erhärten würde, sehr erschüttert.
Und der Vorwurf lautet, Daimler soll mit einer bislang unentdeckten Schummelsoftware rund 60.000 Fahrzeuge vom Typ Mercedes GLK 220 CDI manipuliert haben. Demnach sollen die gesetzlichen Grenzwerte für Stickoxide im Abgas bei diesen Fahrzeugen nur dann eingehalten werden, wenn die sogenannte Kühlmittel-Sollwert-Temperaturregelung aktiv ist. Doch im regulären Straßenbetrieb bleibe genau diese Funktion deaktiviert. Ergebnis: eine deutliche Überschreitung des zulässigen Grenzwerts von 180 Milligramm pro Kilometer auf freier Fahrtstrecke, so die Bild am Sonntag. Immerhin hat das Kraftfahrtbundesamt ein formelles Anhörungsverfahren gegen Daimler eingeleitet. Das bestätigte eine Daimler-Sprecherin auf Anfrage des Deutschlandfunks in einer schriftlichen Stellungnahme.
Wir kooperieren vollumfänglich mit dem Kraftfahrtbundesamt und prüfen den beschriebenen Sachverhalt. Im Rahmen des Anhörungsverfahrens werden wir dem KBA unsere Sichtweise darlegen.
Was aber aus der Sichtweise von Fachleuten mindestens ebenso schwer wiegt wie die Manipulationsvorwürfe an sich, ist ein bekanntes Detail aus dem Bericht. Und der bezieht sich auf den Zeitraum, in dem die betroffenen Fahrzeuge hergestellt wurden, nämlich in den Jahren zwischen 2012 und 2015, also vor dem Aufkommen des sogenannten Dieselgate-Skandals. Nachdem der dann in aller Munde war, soll Daimler versucht haben, die neue Schummelfunktion wieder still und heimlich aus den Fahrzeugen zu entfernen, bei Software-Updates in Fachwerkstätten. Daimler selbst kontert in einer Stellungnahme.
Die Behauptung, dass wir mit der freiwilligen Servicemaßnahme etwas verbergen wollen, ist unzutreffend.
Man halte sich bei den freiwillig vereinbarten Servicemaßnahmen inklusive Software-Updates an alle Vereinbarungen, die mit dem Bundesministerium für Verkehr und dem Kraftfahrtbundesamt getroffen wurden. Anders beurteilt Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, den Umstand, dass Schummelsoftware möglicherweise erst auf die Fahrzeuge aufgespielt und dann still und heimlich wieder entfernt worden sein soll. Treffe dieser Vorwurf zu, wäre dies aus Reschs Sicht
ein fortgesetzt kriminelles Verhalten, denn wenn man einmal einen Fehler gemacht hat und dann mit allem aufräumt, kann man vielleicht auch noch anders von Behörden behandelt werden. Aber wenn man nach 3,5 Jahren immer noch letztendlich heimlich versucht, solche illegalen Abschalteinrichtungen zu beseitigen, dann müssen die Behörden endlich durchgreifen.
Die Behörden allerdings greifen in der Tat konsequenter durch als noch vor Jahren, glaubt Automobilexperte Ferdinand Dudenhöfer. Das zeige sich gerade am jüngsten Fall.
Ich glaube, bei der Politik hat man sehr klar erkannt, dass man jetzt strenge Richtlinien anlegen muss und das wird den Autobauern in der Zukunft wehtun.
Wehtun möglicherweise in erster Linie erstmal Daimler. Allerdings erhärtet sind die jüngsten Vorwürfe längst noch nicht und ebenso liegt noch keine juristische Einordnung vor. Sollten sich die Vorwürfe aber tatsächlich zu Ungunsten des Stuttgarter Autokonzerns als zutreffend herausstellen, sei dies, so Dudenhöfer,
äußerst schlecht für Daimler. Dann kann das bis in die Führungsebene gehen.
Und dann bei Ola Källenius landen, seit 2015 Mitglied im Konzernvorstand. Er wird im kommenden Monat das Amt des Vorstandsvorsitzenden vom langjährigen Daimler-Chef Zetsche übernehmen.
Das war der Bericht von Thomas Wagner und zu diesem Thema haben wir um 19.05 Uhr auch einen Kommentar. Die Aufgabe von Verfassungsschützern ist ganz eindeutig. Sie sollen die Verfassung schützen. Und dieser Auftrag bringt es dann naturgemäß mit sich, dass man einen ganz speziellen Blick auf die Gesellschaft und auf die Gefahren hat, übrigens von rechts, aber eben auch aus dem Ausland. Und da sind wir dann schnell beim IS. Und wenn der Verfassungsschutzchef sich an diesem Wochenende öffentlich äußert, muss man das im Hinterkopf haben. Und er spricht natürlich immer auch dafür, dass man seiner Organisation mehr zuhören soll. Da gibt es offensichtlich neue und ganz besondere Bedrohungen durch den IS, der ja nun eigentlich besiegt sein sollte, Matthias von Lieben.
Beim IS könne er keine Entwarnung geben. Er stelle noch immer eine Bedrohung dar. Das sagt Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwanger im Interview mit der Zeitung Welt am Sonntag. Die Bedrohung mit Blick auf Europa ergebe sich derzeit vor allem im Sinne eines virtuellen Cyberkalifats, das zu Anschlägen anstachelt und auch immer noch Anhänger für Anschläge steuern kann, so Haldenwang weiter. Seine Schlussfolgerung, auch in Deutschland müsse weiter jederzeit mit einem Anschlag gerechnet werden. Die Zahl der Menschen, die das Bundesamt für Verfassungsschutz als potenziell gefährliche radikale Islamisten einstuft, ist laut Haldenwang im vergangenen Jahr um mehr als 300 gestiegen, auf insgesamt 2200 Personen. Hierzu zählen auch sogenannte Gefährder. Seitdem sei die Zahl aber auf nahezu gleichem Niveau geblieben. Als mögliches Risiko wertet der Verfassungsschutzpräsident auch Kinder von IS-Anhängern, die aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehren. Anschlagsversuche aus den vergangenen Jahren hätten gezeigt, dass Heranwachsende früh zu Attentätern werden könnten. Darum plädiert Haldenwang für eine Gesetzesänderung, um Kinder im Einzelfall überwachen zu können. Die Pläne für eine Gesetzesänderung, die Thomas Haldenwang hier vorschweben, liegen seit Ende März bereits im Innenministerium von Horst Seehofer vor. Gesetz zur Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts, so nennt sich der entsprechende Entwurf. Darin ist vorgesehen, dass Verfassungsschützern auch Online-Durchsuchungen auf Smartphones und Rechnern erlaubt werden und sie dafür auch Messenger-Dienste und Gaming-Plattformen infiltrieren können. Besonders kontrovers ist dabei das Vorhaben, auch Daten von Kindern unter 14 Jahren beim Verfassungsschutz für 2 Jahre digital zu speichern. Erst vor 3 Jahren war die Altersgrenze von 16 auf 14 Jahren abgesenkt worden. Das Argument im Innenministerium, viele Kinder und Jugendliche seien im dschihadistischen Umfeld unterwegs. Zudem sollen Kinder, die sich in Kriegsgebieten in Syrien aufhalten und zurück nach Deutschland kommen, vor Radikalisierung durch ihre Eltern geschützt werden. Im Interview mit der Welt am Sonntag betont Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang, man wolle Kinder nicht stigmatisieren. Jedoch gäbe es einerseits ein Sicherheitsinteresse, um einer möglichen neuen Generation von Terroristen vorzubeugen, und andererseits könnten solche gespeicherten Daten dann an die Jugendämter weitergeleitet werden. Eine Argumentation, die Ende März auch Innenstaatssekretär Hans-Georg Engelke vertrat.
Wir glauben, dass wir, wenn wir Informationen über diese Kinder haben und sie nicht beispielsweise an Jugendämter weitergeben dürfen, dann auch deren Interessen gefährden. Wir wollen einfach nur, dass wir die Möglichkeit haben, wenn wir Hinweise auf Gefährdungen haben, dass wir dann im Rahmen unserer Befugnisse die verarbeiten dürfen.
Widerstand kommt aber vom Koalitionspartner. Die SPD versperrt sich der Reform. Das Justizministerium von Katharina Barley lehnt den Entwurf in Gänze ab. Als völlig indiskutabel hatte beispielsweise auch Burkhard Lischka, der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, den Vorstoß bereits bezeichnet. Auch Linke und Grüne kritisierten die Pläne aus dem Innenministerium. Den Kritikern missfällt nicht nur die umstrittene Passage zur Überwachung Minderjähriger, sondern auch die Eingriffsbefugnisse, die im Entwurf sonst noch aufgelistet werden und die sich die Unionsparteien und auch der Verfassungsschutz schon lange wünschen. So hat zum Beispiel Konstantin von Notz, Fraktionsvize der Grünen im Bundestag, die Pläne noch am Freitag gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio kritisiert.
Wir sollten auf jeden Fall nicht, wie es jetzt Horst Seehofer tut, neue verfassungsrechtlich hochfragwürdige Instrumente hier versuchen reinzustrecken, sondern wir sollten die Dienste auf klare rechtliche Grundlagen stellen.
Neben der Bedrohungslage durch den IS beobachtet Haldenwang jedoch auch in der rechtsextremistischen Szene besorgniserregende Entwicklungen. Der Verfassungsschutz bemerke eine intensivierte Vernetzung unterschiedlicher rechtsextremistischer Gruppierungen, so Haldenwang. Diesem Bereich müsse mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden, denn die Grenzen zwischen rechtsextremistischen Kreisen und dem Protestbürgertum, so Haldenwang weiter, würden zunehmend verschwimmen.
Soweit der Bericht von Matthias von Lieben. Die Bundeswehr hat jede Menge Probleme. Panzer, Flugzeuge, Helikopter sind defekt und Geld für Investitionen fehlt oder ist jedenfalls nicht in dem Maße da, wie es von der Bundeswehr gebraucht wird. Auf der anderen Seite, selbst wenn Geld da wäre, reicht das offensichtlich nicht, denn das Geld wird nicht gut ausgegeben. Das alles hat man analysiert, gerade in den zurückliegenden Monaten, diese sogenannten strukturellen Probleme innerhalb der Bundeswehr. Und das Ergebnis? Es ist mangelhaft und vor allen Dingen mangelhaft sind die Strukturen in der Bundeswehr. Die Ergebnisse dieser internen Untersuchung liegen uns vor. Einzelheiten dazu von Christoph Prössel.
Rund 800 Personen saßen zusammen in über 40 Workshops, vom Hauptmann bis zum General. Sie trugen für insgesamt 11 Bereiche zusammen, was aus ihrer Sicht besser laufen muss bei der inneren Führung. Das ist die Unternehmenskultur der Bundeswehr, die Befehl und Gehorsam in Einklang bringen soll mit den Rechten des Staatsbürgers. Weiter gefasst geht es um Verwaltungsabläufe, Strukturen, Management. Im August 2017 hatte von der Leyen die Arbeitsgruppe Innere Führung heute angeschoben. Aus internen Dokumenten, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegen, geht hervor, dass es den Wunsch nach mehr Entscheidungsbefugnissen gibt. In den Papieren heißt es:
Militärische Vorgesetzte können ihrer Verantwortung für die Einsatzbereitschaft ihrer Kräfte nur eingeschränkt gerecht werden. Es besteht eine Unwucht zwischen Zentralisierung und Entscheidungsverantwortung vor Ort. Folge: Verantwortungsdiffusion.
Die Teilnehmer des Workshops beschäftigten sich nicht mit der Aufarbeitung der Instandsetzung der Gorch Fock, jedoch unter anderem mit dem Themenbereich Nutzung und darunter fällt auch die Reparatur und Wartung von Rüstungsgütern. Die Ergebnisse erlauben einen Einblick in eine Unternehmenskultur, die viel zu komplexe Verwaltungsabläufe hervorbringt und Mitarbeiter frustriert. Im Sommer soll ein abschließender Bericht vorliegen, erste Maßnahmen werden bereits umgesetzt. André Wüstner, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes.
Auch in der Beschaffung ist die Frage, wer verantwortet was. Nehme ich jetzt mal das Bild der Gorch Fock. Da gab es ja sehr viele Entscheider, die aber alle nicht wirklich fürs Ergebnis verantwortlich waren. Das müsste verändert werden. Das ist Kern des Projekts Innenführung heute. Das betrifft die Beschaffung wie Truppenführung im Allgemeinen.
Sagt Wüstner. Auch der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Hans-Peter Bartels, kennt die Stimmung in der Truppe aus zahlreichen Besuchen und Gesprächen vor Ort. In der vergangenen Woche debattierte der Bundestag seinen Jahresbericht. Zu diesem Anlass sagte der SPD-Politiker:
Die Truppe wartet auf eine neue Kultur der ganzheitlichen Verantwortung. Kommandeure, Chefs und Spieße müssen für das Ganze Verantwortung übernehmen dürfen. Sie wollen das, sie können das, aber sie dürfen es nicht. Nicht in Personalfragen, nicht in Ausrüstungsfragen, nicht in Infrastrukturfragen. Alles ist in eigenen, speziellen Organisationsbereichen weggeschlossen.
Das Verteidigungsministerium hat infolge der Ereignisse um die Gorch Fock eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Ein Referat für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen wurde eingerichtet. In einer Analyse des Ministeriums heißt es, der komplexe Instandhaltungsprozess hat eine Vielzahl beteiligter Dienststellen bei teils unklaren Verantwortlichkeiten. Das soll sich ändern. Die Zusammenarbeit von Marinearsenal und Beschaffungsamt in Koblenz soll vereinfacht werden. Das Marinearsenal plant und setzt Reparaturmaßnahmen um. Das Beschaffungsamt ist auch für die Nutzung zuständig. Dort soll die Verantwortung für die Instandhaltung gestärkt werden.
Das war der Bericht von Christoph Prössel und er zeigt einmal mehr Geld alleine für die Bundeswehr reicht nicht. Wir schauen nach Finnland. Die Finnen haben dort die Wahl und sie wählen offensichtlich mit hoher Unzufriedenheit über eine Sparpolitik der bisherigen Regierung. Die Wahlen werden möglicherweise Veränderungen bringen, das sagen alle voraus. Allerdings werden die Wahlen auch zeigen, das zumindest sagen auch die Vorhersagen, dass es keine klaren Ergebnisse geben wird oder jedenfalls gleich große Blöcke. Die Regierungsbildung wird schwierig. Carsten Schmiesser.
Für den laut Umfragen wahrscheinlichen Sieger geht es bei dieser Wahl nicht nur um ein neues Parlament, eine neue Regierung, es geht um eine neue Politik. Antti Rinne, Chef der vornliegenden Sozialdemokraten, nahm sich in einer der letzten Fernsehdebatten vor der Wahl einen seiner bürgerlichen Gegner vor, Petteri Orpo von der konservativen Nationalen Sammlungspartei. Es gibt einen großen Unterschied zwischen uns. Sie sind bereit, Steuern für reiche Leute zu senken. Wir wollen etwas für ältere Menschen tun, für Studenten und Familien. Sie wollen die Reichen begünstigen. Wir sind für alle Finnen da und möchten, dass sie gut zusammenleben. Dieses Land braucht einen Kurswechsel. Schluss mit der zunehmenden Ungleichheit. Den Umfragen zufolge liegt Rinnes Partei allerdings nur noch mit 19% vorn. Es waren schon einmal über 20. Dahinter liefern sich die Populisten der Partei Die Finnen und die Sammlungspartei ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 2. Beide kämen auf um die 16% aller Stimmen. Es sehe schon nach einem Machtwechsel aus, sagt der Politikwissenschaftler Professor Tom Moring von der Universität Helsinki. Allerdings nicht nach einer einfachen und schnellen Regierungsbildung. Die Sozialdemokraten werden wohl die meisten Stimmen bekommen. Und auch wenn ich keine linke Mehrheit im Parlament sehe, dürften sie bei Koalitionsverhandlungen am Steuer sitzen. Aber nur mit Partnern aus dem linken Lager werden es die Sozialdemokraten eher nicht schaffen. Er spricht einiges für blockübergreifende Kooperationen, etwa mit einzelnen bürgerlichen Parteien, deren Koalition unter Führung der liberalen Zentrumspartei im März nach dem Scheitern einer großen Reform des Sozial- und Gesundheitswesens geplatzt war. Ministerpräsident Juha Sipilä dürfte heute dafür die Quittung bekommen und auch für seinen harten Sparkurs inklusive Sozialabbau. Nach Umfragen liegt sein Zentrum einigermaßen abgeschlagen auf Platz 4.
Tuo ei ole hyvä tulos. Mä uskon, että me saamme sunnuntaina paremman tuloksen, kun kaikki lähtee vastuullisesti äänestämään.
Das Umfrageergebnis ist nicht schön, sagt er, aber ich glaube, wir werden ein besseres Resultat erzielen, wenn alle verantwortlich gewählt haben. Mehr als ein Drittel aller rund 4,5 Millionen Wahlberechtigten haben ihre Stimmen bereits vorzeitig abgegeben. Sie sind ausgezählt und bilden die Basis für erste Ergebnisse, die gleich nach dem Schließen der Wahllokale um nach deutscher Zeit 19 Uhr veröffentlicht werden sollen. Das vorläufige Ergebnis wird noch vor Mitternacht erwartet und zwar mit großer Spannung, auch bei den populistischen Finnen. Sie haben die Abspaltung des gemäßigten Flügels und die darauf folgende Radikalisierung laut Umfragen besser überstanden als von vielen erwartet, obwohl Parteichef Jussi Halla-aho wegen Volksverhetzung rechtskräftig verurteilt und sein Hauptthema eigentlich gar keines ist, nicht in Finnland, wo nur 6% der Bevölkerung ausländische Wurzeln haben. Egal, er hat im Wahlkampf den Hardliner gegeben und damit offenbar bei vielen, ob nun zu Recht oder nicht, auf jeden Fall aber besorgten Finnen gepunktet. Asylbewerber, die etwa aus Schweden hierher kommen, sollten von uns keinen Schutz erhalten, weil es sich bei ihnen um reine Asylshopper handelt. Wenn solche Personen einen negativen Bescheid bekommen, darf es für sie auch keine befristete Aufenthaltserlaubnis geben, sonst würde das gesamte Asylsystem und das Aufenthaltserlaubnissystem seinen Sinn verlieren und zum Witz.
Das waren die Wahlen in Schweden. Die Ergebnisse werden wir Ihnen im Laufe des Abends natürlich liefern. Das war Carsten Schmiester. Im Iran hat es Überschwemmungen gegeben, heftige Überschwemmungen. Und weiterhin gelten in vielen Teilen des Landes Flutwarnungen. Aber das ist nur das eine. Die Menschen sagen oder erleben, der Staat hilft nicht. Er hilft jedenfalls nicht so, wie man es eigentlich erwarten dürfte. Und das führt zu neuer Unzufriedenheit. Marion Sendker.
Verlasst die Stadt, Bewohner von Khochamabad. Ihr müsst gehen.
Flutwarnungen im Westen Irans. Die Stadt Khochamabad hat schon eine Welle hinter sich. Da kündigte sich Anfang April die zweite an. Die ist mittlerweile vorüber. Langsam versickert das Wasser im Boden. Was bleibt, sind viel Matsch, zerstörte Wohngegenden und über allem Wut und Ratlosigkeit. So wie bei dieser Frau in der Provinz Lorestan.
Ich habe mein Haus verloren und meinen Laden. Ich habe nichts mehr. Ich will keine Kleidung, kein Essen oder Geld von der Regierung. Ich will, dass sie mir mein Haus wieder aufbauen, dass sie mir einen Zufluchtsort geben, irgendwas.
Viele Iraner machen die Regierung in Teheran verantwortlich für die Fluten. Es gibt kaum Notfallpläne und seit Jahren werden Flächen zugunsten von Bauprojekten versiegelt, sodass Wasser kaum noch versickern kann. In einigen Gegenden wurden die Menschen zwar gewarnt, doch das allein reicht nicht. In der Stadt Shiraz im Süden zum Beispiel hatte die Regierung den Wasserlauf eines Flusses gestaut, wohl für Bauvorhaben, wie sich später herausstellte. 2 Wochen vor der Flut gab es auch Warnungen, doch die Behörden unternahmen nichts, um die Blockade im Fluss zu lösen. So staute sich genügend Wasser an für eine Welle, die in nur 10 Minuten 18 Menschen tötete. Angesichts solcher Tragödien gibt sich Staatspräsident Hassan Rouhani überraschend als Naturschützer aus.
Die Flut ist eine Warnung der Natur. Sie sagt uns mit lauter Stimme, Leute, hört auf, mich zu unterdrücken. Wenn ihr mich zerstört, dann werde ich euch zerstören.
Rouhani spielt an auf viele Bauvorhaben der Revolutionsgarden, Irans Elitearmee, die gleichzeitig eine maßgebliche Rolle auch in der Bauwirtschaft spielt. Doch die Menschen sind noch aus anderen Gründen schlecht auf ihre Regierung zu sprechen. Denn als das Hochwasser kam, glänzten Rouhani und andere Politiker vor allem durch Abwesenheit. Sie waren im Urlaub und blieben da auch erstmal. Das Regime redete die Überflutungen anfangs sogar klein und ließ die Menschen mit dem Wasser allein.
Die Regierung sollte sich schämen. Sie, der Katastrophenschutz und die Revolutionsgarden schaffen es nicht einmal, uns Zelte zu geben, wo meine Frau, meine Kinder und ich uns ausruhen können.
Beschwert sich dieser Mann aus der Provinz Lorestan im Westen. Doch die Krisenregionen sind zum Teil nur schwer zugänglich. Viele Straßen sind unterspült oder überflutet. Der Staat setzte Schnellboote der Revolutionsgarden ein. Damit patrouilliert die Armee normalerweise im Persischen Golf. Für Hochwasser sind die Schnellboote denkbar ungeeignet. Damit die Rettungskräfte mehr Menschen erreichen können, schickte schließlich Deutschland 40 Schlauchboote nach Iran. Auch aus der Türkei kam Hilfe. Der Rote Halbmond lieferte 5 Lkw voller Zelte, Decken und Hygieneartikel. Hilfsangebote kamen auch aus anderen Staaten wie den USA. Darauf reagierte Irans Außenminister Sharif Zarif trotzig per Twitter, wo er schrieb:
Der iranische Rote Halbmond hat festgestellt, dass er wegen der illegalen US-Sanktionen keine Spenden empfangen kann. Die USA sollten sich zu ihrem Wirtschaftsterror bekennen.
Statt lange auf Hilfe von außen oder der Regierung zu warten, helfen sich die Iraner längst untereinander. Die Solidarität ist groß. Wessen Haus noch steht, der nimmt obdachlose Familien auf. Und wer etwas zu essen hat, der teilt es selbst mit Fremden. Es gibt Bilder von Sunniten und Schiiten, die sich gegenseitig durch das Hochwasser tragen. Staatsbedienstete oder Mitglieder der Revolutionsgarden dagegen werden vielerorts beschimpft und einfach weggeschickt.
Marion Senka informiert uns über die Lage im Iran. Im Frühjahr trifft sich immer wieder die Finanzwelt in Washington. Die Tagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank sind der Ort. Da geht es um die Geldpolitik und um die wirtschaftliche Entwicklung. Und bei beiden Themen gibt es genügend Probleme. Stichwort Geldpolitik, da geht es um die Einmischung zum Beispiel des amerikanischen Präsidenten, der immer wieder meint, dass die Notenbank nicht das tut, was er will. Das darf sie aber nicht. Und auf der anderen Seite bei der Entwicklung, da geht es um Korruption. Jan Bösche.
Ein Geldschein hier, damit ein Antrag schneller behandelt wird. Ein teures Essen dort. Koffer voller Geld, verzweigte Scheinfirmen, Geheimkonten in Steuerparadiesen. Korruption hat viele Gesichter. Der Internationale Währungsfonds hat jetzt Daten aus 180 Ländern ausgewertet. Der zuständige Vizedirektor Paolo Mauro sagte: Korruption schadet dem Wirtschaftswachstum, es schadet Investitionen aus dem Ausland und den Staatseinnahmen, mit denen der öffentliche Sektor funktioniert. Seine Beispielrechnung für Industrieländer: Ein Land, das Korruption effektiv kontrolliert, nimmt 4 Prozentpunkte seines Bruttoinlandsprodukts mehr ein als ein Land mit Korruptionsproblemen. In Entwicklungsländern sieht es ähnlich aus. Weniger Korruption bedeutet also mehr Steuereinnahmen, aber auch bessere Schulabschlüsse oder eine bessere Gesundheitsversorgung. Der Kampf gegen Korruption ist lukrativ. Mauro?
It can be done. It's difficult, but it can be done.
Es ist schwierig, aber möglich. Es gibt Georgien und Ruanda, die innerhalb weniger Jahre große Fortschritte gemacht haben. Sie haben ihre Korruption reduziert und einen Aufschwung erlebt. In einem Fall ein 13 Prozentpunkte höheres Bruttoinlandsprodukt. Das war in Georgien.
More revenues, that was the case of Georgia.
Georgien galt bis 2003 als eines der korruptesten Länder. Dann startete eine neue Regierung eine Kampagne, um das Problem anzugehen. Alexei Alekschwili, früher Finanzminister, erklärte, es habe eine ganze Reihe von Reformen gegeben. Dazu gehörte, dass ein komplexes Steuersystem radikal vereinfacht wurde. Das System der Genehmigungen wurde zusammengestrichen. Weniger Gelegenheit für kleine Bestechungen. Wir haben es Null-Plus-Modell genannt. Wir haben angenommen, es gäbe keine Lizenzen, Genehmigungen und so weiter. Dann haben wir bei Null angefangen und gefragt, wofür brauchen wir Lizenzen oder Genehmigungen? Das war ein wichtiges Signal für öffentliche Einrichtungen, dass sie darüber nachdenken müssen. Dazu habe gehört, die Bürokratie zu verkleinern, damit sie keine unnötigen neuen Regeln wieder einführt. Wichtig auch, Änderungen bei den Beamten. Weg von Seilschaften hin zu Einstellungen, bei denen es auf Fähigkeiten ankommt. Georgiens Erfahrungen passen zu der Liste des IWF, was Länder unternehmen sollen, um Korruption zu bekämpfen. Allerdings sind nicht nur die Länder alleine in der Pflicht, sagte Zain Zeidan von der Afrika-Abteilung des IWF. Er war früher Ministerpräsident von Mauretanien. Es gibt Korruption in vielen Ländern, weil es ausländische Firmen gibt, die dort investieren, die Offizielle bestechen, für Verträge oder um Dinge zu erledigen. Solange es in den Heimatländern keine Regeln dagegen gibt, um das zu verhindern, ist es schwer, etwas zu unternehmen. Der IWF fordert darum mehr internationale Kooperation, zum Beispiel im Rahmen der OECD. Über 40 Länder haben bereits deren Konvention gegen Korruption unterschrieben, darunter auch Deutschland.
Soweit der Bericht von Jan Bösche und wir kommen jetzt zum Sport, unter anderem natürlich Fußball und das alles hat für uns die Kollegin Marina Schweizer. Bitteschön.
Ja, der FC Bayern München hat am Nachmittag die Chance genutzt, die Tabellenführung in der Hand zu halten in der Fußball-Bundesliga. Ein 4:1-Sieg in Düsseldorf. Armin Lehmann.
Das war eine meisterliche Vorstellung der Bayern in Düsseldorf. 4:1 am Ende der Sieg. Zweimal Coman, einmal Gnabry, einmal Goretzka. Das waren die Bayern-Torschützen. Dazwischen das 1:3 durch Lücke Bacchio, ein umstrittener Handelfmeter. Die Bayern von der ersten Sekunde an hoch fokussiert mit aggressivem Checking und überhaupt keine Möglichkeiten für Fortuna Düsseldorf in dieses Spiel hineinzufinden. Einziger Wermutstropfen für die Münchner, die Verletzung von Manuel Neuer. Offensichtlich ist seine Wadenverletzung, die ihn schon in den vergangenen Wochen behindert hat, wieder aufgebrochen.
Hoffenheim schaffte es heute beim Heimspiel gegen Berlin, die Form der vergangenen Wochen zu unterstreichen. Nach dem 2:0-Sieg darf man in Hoffenheim sogar wieder Richtung Champions League schielen. Julia Metzner.
Für Hoffenheim geht der Traum von Europa weiter. Für Berlin bleibt die Rückrunde ein Albtraum. Beim 2:0-Erfolg der Hoffenheimer waren die Gastgeber von Beginn an das dominante Team, vergaben aber zahlreiche Chancen. Bis Amiri in der 30. Minute mit einem Schuss aus 16 Metern für den 1:0-Pausenstand sorgte. Die ersatzgeschwächten Berliner fanden trotz etwas stärkerer zweiter Hälfte keine Mittel. Nelson sorgte in der 78. Minute für den 2:0-Endstand. Und nach kurzem Warten wegen Abseitsüberprüfung für großen Hoffenheimer Jubel. Die TSG klettert auf Platz 6. Berlin hängt nach der 5. Niederlage in Folge auf Rang 11 fest.
Im Sonntagabendspiel der Fußball-Bundesliga steht es zwischen Frankfurt und Augsburg 1:1. Da sind fast 36 Minuten gespielt. Paciencia traf für Frankfurt und Marco Richter für Augsburg. Bei der Turn-Europameisterschaft gab es heute eine Enttäuschung für das deutsche Turnteam. Pauline Schäfer konnte am Schwebebalken nicht überzeugen. Florian Winkler.
Auch im dritten Finalanlauf hat es nicht geklappt. Pauline Schäfer muss weiter auf eine EM-Medaille warten. Die Turnerin aus Chemnitz war zwar als eine der Titelfavoritinnen ins Schwebebalkenfinale von Stettin gestartet, wirkte aber lange nicht so souverän und sicher wie noch in der Qualifikation. Der 22-Jährigen unterliefen an ihrem Paradegerät insgesamt zu viele Fehler, dazu auch noch ein Sturz. Am Ende musste sich Schäfer mit einem enttäuschenden 6. Rang zufrieden geben. Deutschlands Turner blieben damit ohne Medaille bei diesen Europameisterschaften. Den Titel holte sich Alice Kinsella aus Großbritannien vor der Französin Melanie de Jesus dos Santos. Bronze ging an ihre Teamkollegin Lorette Charpy.
Und beim traditionellen Straßenrennen Paris-Roubaix der Radprofis gab es heute eine Überraschung. Auf Platz 2 landete ein junger Kölner. Holger Gerska berichtet.
Eigentlich ist Nils Polit mit 25 noch viel zu jung, um einen großen Klassiker zu gewinnen. Und dennoch war der Kölner nach einem grandiosen Rennen so nah dran. Platz 2 ist ein fantastisches Ergebnis. Besser waren bei 117 Auflagen nur 2 Deutsche. Die einzigen Sieger, Josef Fischer, der das Debüt 1896 gewann, und John Degenkolb, der hier vor 4 Jahren triumphierte. Und nun also der Ehrenplatz für Nils Polit, der den Zweiersprint gegen den 10 Jahre älteren und ausgebufften Ex-Weltmeister Philipp Gilbert aus Belgien knapp verlor. Aber der Rest konnte der von Nils Polit initiierten Tempoverschärfung nicht folgen. Weder Vorjahrsieger Peter Sagan aus der Slowakei noch John Degenkolb, der mit 3 Minuten Rückstand nicht in die Top 20 kam.
Und wie etabliert die Formel 1 ist, das merkt man an dieser Zahl. Das 1000. Formel 1-Rennen gab es heute Morgen. Und gewonnen hat, na, Sie können raten, ja, es war Lewis Hamilton wieder einmal. Jens Gideon.
Mercedes dominiert die Startphase der Formel 1-Saison. In China gab es den 3. Doppelsieg im 3. Rennen. Titelverteidiger Lewis Hamilton hat mit seinem 2. Erfolg in Serie die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Als Sieger des 1000. Formel-1-Rennens verewigt sich der Serienweltmeister auch einmal mehr in den Geschichtsbüchern. Bester vom Rest hinter den überlegenen Mercedes von Hamilton und Valtteri Bottas war Ferraris Sebastian Vettel. Für ihn die erste Podiumsplatzierung in dieser Saison.
Den Rückblick auf die Formel-1-Historie wagen wir auch heute im Sportgespräch ab 23.30 Uhr im Deutschlandfunk. Unter anderem zu Gast die Managerin von Michael Schumacher, Sabine Kehm, die unter anderem das über den Rennfahrer und den Privatmenschen Michael Schumacher sagte.
Das Leben von ihm beschreibe ich immer gerne ein bisschen so, dass er sehr, sehr klar getrennt hat zwischen seinem öffentlichen Leben, das war eben das des Rennfahrers Michael Schumacher, der, wenn er irgendwo aufgetaucht ist, einen wahnsinnigen Aufruhr überall verursacht hat. Und damit meine ich wirklich auf der gesamten Welt. Und dann gab es den privaten Michael Schumacher, der sehr akribisch dafür gesorgt hat und darauf geachtet hat, dass dieses Privatleben privat bleibt, dass es abgekoppelt ist von diesem Persönlichen, damit er sich da wirklich komplett zurückziehen kann, genau so sein kann, wie er will, nämlich auch unbeobachtet.
sagt Michael Schumacher, Managerin Sabine Kehm im Deutschlandfunk. Vor dem Sportgespräch aber ab 19.10 Uhr. Hier noch Sport am Sonntag.
Dankeschön, das war Marina Schweizer, das war der Sport und das waren unsere Informationen am Abend. Mir bleibt nur noch zu sagen, natürlich im weiteren Abend werden wir Sie auf die aktuellen Dinge, zum Beispiel in Finnland, hinweisen. Das war der Tag, ab 23.05 Uhr mit dem Kollegen Jonas Rehse und dann auch sicher mit den Ergebnissen in Finnland. Das war's hier, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend, bis demnächst.